Ey Lukas,
Ja.
ich muss dir unbedingt noch erzählen, was ich heute Nacht geträumt habe. Es ist wirklich abgefahren und ich habe keine Ahnung, wie mein Kopf da wieder drauf gekommen ist, aber ich muss das jetzt einfach loswerden.
Okay, ja, jetzt bin ich gespannt.
Und zwar, es fängt noch relativ normal an. Es ist stockdunkel, es ist nachts und ich sitze mit 3 Personen in einem Auto. Die Mission für den Traum ist es, einen korrupten Polizisten zu fangen und wir stehen mit diesem Auto vor einem verlassenen Polizeirevier. Und wir steigen aus und aus den Lautsprechern ertönt eine dunkle, tiefe Stimme, Hände hoch. Und natürlich gehorchen wir alle und strecken unsere Hände in die Höhe und warten ab, was passieren soll. Und plötzlich erscheint aus den Schatten dieses Polizeireviers ein Mann, der sich langsam uns nähert. Wir sind alle super gespannt, haben auch alle ziemlich viel Angst, weil es, wie gesagt, es ist nachts. Und da kommt gerade ein fremder Typ auf uns zu. Und plötzlich sehe ich, dass er eine Waffe in der Hand hält und mir direkt in die Augen schaut. Und wirklich, mein Puls geht auf 180 hoch. Ich merke plötzlich, wie gefährlich die Situation eigentlich ist. Und wirklich innerhalb 3 Sekunden ereignet sich das Krasseste vom Traum. Und zwar erschießt er mich einfach. Und zwar mitten ins Gesicht. Ich merke plötzlich, wie das Blut mir das Gesicht runterrinnt und ich anfange, ohnmächtig zu werden bzw. zu sterben. Und in dieser Millisekunde, wo ich merke, ich sterbe und ich sterbe wirklich, geht so viel durch meinen Kopf wirklich. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht genug gelebt. Ich habe Angst, in diesem dunklen, verlassenen Polizeirevier zu sterben, Menschen, die ich gar nicht kenne. Und ich habe noch so viel zu tun in meinem Leben. Und ich war einfach wirklich, bin aufgewacht, ich hatte Herzrasen. Es war richtig, richtig abgefahren.
Okay, das ist wirklich wild. Da fragst du dich bestimmt, was dahinter steckt, aber ich glaube, es echt viele auch da draußen vielleicht wild träumen und sich fragen, was vielleicht dahinter steckt. Ja, ich würde mal sagen, begleitet uns in dem Podcast auf eine Traumreise, in der wir vielleicht herausfinden, was sich hinter unseren Träumen versteckt und wie man sie vielleicht auch interpretieren oder vielleicht sogar kontrollieren kann. Und das heute mit
Helene Karada
und Lukas Ott.
M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
So, Lukas, ich glaube, wir haben viel zu bereden, oder?
Ja, da hast du recht, Helene. Ich glaube, wir sind in letzter Zeit in dem Podcast auf jeden Fall ziemlich tief ins Thema Träume eingestiegen.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinen Gesprächen geht plötzlich einfach immer alles nur rund ums Thema Träume. Und ich habe erst durch die Recherche wirklich gemerkt, wie wichtig Träume sind und was für eine wichtige Rolle sie auch für unser Wachleben spielen.
Ja, voll. Ich glaube, dazu kommen wir auch gleich. Ich würde sagen, wir starten vielleicht erstmal ganz am Anfang.
Das finde ich super. Ab wann haben denn Träume eigentlich so an Bedeutung gewonnen?
Ja, also das ist echt ziemlich lange her. Schon vor Tausenden von Jahren waren Träume von großer Bedeutung. Dokumente ältester Schriftkulturen erzählen nämlich unter anderem auch von Träumen und Traumdeutungen. Da zum Beispiel in der Antike wurden den Träumen sogar eine göttliche oder dämonische Quelle zugeschrieben, die dem Menschen auf diesem Wege eine Botschaft übermittelte oder auch in Versuchung führte. Bereits der altägyptische König sah um ca. 2000 vor Christus den Traum als Hinweis auf zukünftige Ereignisse und Jahre später findet man dann auch in der Bibel einige Niederschriften von sogenannten gottgesandten Träumen. Ja, und bis heute zieht sich das Interesse am psychischen Erleben während des Schlafes irgendwie, auch in der Wissenschaft.
Das ist so irre, wie weit es eigentlich zurückgeht. Und ich finde, das Krasse daran ist ja, dass man trotzdem noch echt wenig über Träume weiß. Auf die große Frage, wieso wir träumen, gibt es immer noch keine Antwort. Also neueste Theorien gehen davon aus, dass wir in unseren Träumen Fertigkeiten erlernen, die uns im Wachzustand helfen sollen. Aber wirklich bewiesen ist da noch nicht wirklich was. Was ich ultra crazy finde, weil Schlafen und Träume ja so einen großen Teil unseres Lebens ausmachen. Und was mich persönlich daran immer interessiert hat, ist die Frage, was passiert eigentlich beim Träumen?
Ja, unter anderem darüber habe ich mich mit den Autoren und Universalstudierten Klaus-Bernd Vollmer unterhalten. Er hat sich nämlich im Laufe seines Lebens bereits intensiv mit Symbolik und Träumen beschäftigt. Das unter anderem auf seiner Website www.kvbollmer.com oder auch in seinem zuletzt erschienenen Buch Redream. Laut ihm befindet man sich beim Träumen in einem Bewusstseinszustand, den er als eigene Realität mit eigener Sprache beschreibt. Also die beiden Realitäten sind eng miteinander verbunden, aber der Traum entspricht nicht einem logischen Sprachmodell, sondern der drückt sich, ich sag mal, viel eher in Symbolen aus.
Also wenn man quasi den Traum verstehen will, muss man die Sprache des Traums in unsere Sprache übersetzen, oder? Sozusagen eine Strukturgleichheit erstellen, oder?
Ja, genau. Aber der Herr Vollmer, der hat versucht, das Ganze etwas weniger abstrakt darzustellen.
Wenn mich zum Beispiel was bedrängt, ja, mich bedrängt zum Beispiel, dass ich jetzt das Interview habe, sagen wir mal. Und dann ist es so, dann würde der Traum das so umsetzen, dass ich verfolgt werde vom zum Beispiel den Herrn Ott, dass der Herr Ott jetzt wie der böse Wolf ist oder was auch immer. Und der Traum wandelt es um, bildhaft. Und dadurch, dass der Traum es uns, was unser Inneres ist, in einer anderen Sprache präsentiert, können wir es besser verstehen. Das ist wie so ein Verfremdungseffekt. Wenn etwas verfremdet uns präsentiert wird, können wir es besser verstehen. Wir können ja auch besser etwas sehen, wenn wir mehr Abstand dazu haben, und die Verfremdung schafft einen gewissen Abstand.
Okay, also geben uns quasi Träume nochmal eine andere Perspektive auf Dinge, die uns vielleicht beschäftigen oder zum Nachdenken bringen, und stellen die dann nochmal in ein anderes Licht.
Ja, genau. Also Träume können uns auf jeden Fall viel weiterhelfen, aber dazu muss man sie eben erstmal entschlüsseln, und das ist oft gar nicht so einfach.
Ja, genau. Ich wache echt oft auf und denke mir so, what the fuck hat das zu bedeuten?
Zum Glück gibt's da zwei Menschen, die gute Vorarbeit für uns geleistet haben. Zum einen gibt's da Sigmund Freud und zum anderen Carl Gustav Jung, und die sind beide bedeutende Vorreiter der Traumdeutung und haben sehr unterschiedliche Ansätze, Träume zu deuten.
Ja, fangen wir doch mal bei Sigmund Freud an. Freud sagt, dass Träume unser Unterbewusstsein widerspiegeln, also Konflikte und ununterdrückte Wünsche. Der Traumpsychologe und Autor Herr Willi Peter Müller fokussiert sich in seiner Arbeit besonders auf die Traumdeutung. Er hat die These von Freud schön in einem Beispiel veranschaulichen können.
Freudianisch ist natürlich die These, du bist der Erzeuger deiner Träume. Du brauchst nicht ausweichen, es ist dein unbewusster, verdrängter Wunsch und den kriegst du um die Ohren geworfen. Ne? Also die unangenehme Wahrheit. Ich bringe mal ein Beispiel. Wenn Ihr Lieblingshund verstirbt im Traum, dann gehen Sie zu Sigmund Freud in die Sprechstunde und dann wird er Ihnen auf Dauer klar machen, dass Sie den Hund loswerden wollen. Sie werden am Ende vielleicht zugeben, ja stimmt, mein unbewusster, verdrängter Wunsch ist, ich will den Hund loswerden.
Und noch heute greifen viele TherapeutInnen auf diesen Ansatz zurück, der allerdings mittlerweile als eher problematisch empfunden wird.
Ja, ob der Ansatz jetzt richtig oder falsch ist, ich glaube, das kann man nicht zu 100% sagen. Oft träumt man ja schon von Sachen, die man sich unterbewusst wünscht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, nur weil ich davon träume, dass mein Hund stirbt zum Beispiel, möchte ich das auch. Also ich würde eher sagen, dass das dann vielleicht eine Angst vor mir ist. Oder, also verstehst du, was ich meine?
Ja, voll. Ich würde es auch eher sagen. Und Herr Müller warnt auch davor, sich komplett auf einen Ansatz einzuschränken. Und deswegen gibt es dann auch noch Carl Gustav Jung, der den Begriff Traumsymbole entwickelt hat, um spezifische Bilder und Symbole des Traums zu beschreiben. Und Herr Müller erklärt das so.
Dann haben also C.G. Jung die Bildersprache. Sie wissen ja alle, dass die Träume mit Symbolen arbeiten, mit Gleichnissen. Ne? So, was macht man damit? Das ist eine eigenständige Sprache, die ist durchaus logisch, ist aber auf einer anderen Ebene, also nicht auf der Rationalität. Und der C.G. Jung hat den Begriff geprägt, Archetypen, das sind Erztypen, das heißt, das sind also besonders häufig vorkommende Menschenmodelle, so nenne ich das mal. Und diese Erztypen, also man müsste eigentlich als Traumdeuter, und so verstehe ich mich auch, Symbolkundler sein, um diese Symbolsprache zu begreifen oder zu beherrschen. Dann kann man auch Träume verstehen. Also C.G. Jung ist derjenige, der auf die eigenständige, stark wirkende Bildersprache im Traum abgehoben hat.
Okay, das geht dann so ein bisschen in die Richtung von Symbolbüchern, oder? Also sowas wie, wenn man davon träumt, dass einem die Zähne ausfallen, ist es ein Symbol dafür, dass man im Wachleben gerade eine Zeit der Veränderung durchlebt.
Ja, genau. Und nach Jung ist der Traum auch eher ein Gleichnis. Herr Müller erklärt, dass der Traum immer sagt, es ist so wie wenn, aber nie wie es wirklich ist. Und mithilfe der Symbolsprache kann man dann entschlüsseln, was der Traum einem sagen möchte. Dazu ist aber auch zu sagen, dass mit dem Ansatz vorsichtig umzugehen ist.
Ist ja auch schwer, das zu generalisieren. Ich meine, das Wachleben beeinflusst ja enorm unsere Träume. Vielleicht bin ich gerade, weil ich halt häufiger Knieschmerzen nachts habe, öfter beim Zahnarzt als du und träume deshalb schneller von Zähnen. Ja, man müsste also eigentlich zig verschiedene Symbolbücher haben, die auf jedes einzelne Ereignis im Wachleben eingeht. Also, ist eigentlich unmöglich, oder?
Voll. Du bringst es wirklich genau auf den Punkt. Und ich habe genau darüber mit Professor Dr. Michael Schredl, dem wissenschaftlichen Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim, gesprochen. Und er hat dazu das gesagt.
Da braucht man dann gar keine Symboldeutungslexika oder Internetseiten, wo irgendwelche schlauen Sprüche draufstehen. Weil, ja, das Problem ist bei diesen schlauen Sprüchen, wir haben das mal eben bei Hunden untersucht, und festgestellt, dass Hundebesitzer häufiger von Hunden träumen als Personen, die keine Hunde haben. Das heißt, sie bräuchten schon ein Traumlexikon, wo dann steht Hundebesitzer, kein Hundebesitzer, früher mal gebissen worden, Person mit laut bellendem Hund in der Nachbarschaft. Und dann merken sie schon, dass das Traumsymbol Hund, da könnten sie praktisch schon 100 Varianten machen. Und es macht keinen Sinn, weil eben so ein allgemeines Buch die persönliche Bedeutung von jetzt Umgang mit Hunden von dem Träumer, der Träumerin gar nicht widerspiegeln kann.
Herr Schredl geht deswegen auch ganz anders ans Träumedeuten ran. Er würde Träume eher als Erlebnisse definieren, denn während man träumt, erlebt man ja alles genauso real wie im Wachzustand. Das heißt, ein Traumbericht ist eher ein Erlebnisbericht und man überlegt nicht, wie man den Traum deuten kann, sondern eher, was man aus dem Erlebnis lernen kann, was ich voll cool finde.
Und dieses andere Herangehen, also was kann ich aus dem, was ich im Traum erlebt habe, lernen, ist lebensnäher und praktischer, auch praktischer zu verwerten. Also man kann dann wirklich auch sagen, aha, jetzt habe ich wirklich was gelernt und nicht nur, aha, ich habe von einem Hund geträumt, also geht's um meine animalische Natur.
Ah, okay, ja, krass. Das ist auch eine coole Herangehensweise. Bei den vielen Infos gerade, versuche ich das mal vielleicht kurz zusammenzufassen.
Finde ich gut.
Was wir gelernt haben. Also wir haben uns drei verschiedene Traumdeutungsansätze genau angeschaut. Einmal Freud, der sagt, dass Träume unbewusste Wünsche widerspiegeln. Jung, bei dem man mit Hilfe von Symbolen den Traum deutet. Und zu guter Letzt noch die These von Herrn Schredl, dass man Träume wie Erlebnisse behandelt.
Sehr gut aufgepasst.
Ja, gerade wenn wir über das Thema Symbolik reden, darüber habe ich mich auch eigentlich ziemlich lange mit Herr Vollmer unterhalten. Und der hat sich intensiv mit dem Thema Farbdeutung auseinandergesetzt.
Ja, mega interessant. Farben sollen ja auch gut erforscht sein, gerade weil auch ein ökonomisches Interesse dahinter steckt, wie Farben auf RezipientInnen wirken. Zum Beispiel hat man herausgefunden, dass man Salz mit blauer Farbe viel besser als mit roter Farbe verkaufen kann.
Ja, das zum einen, aber auch physiologisch, also wie Farbe auf den Sehnerv und unser Nervensystem wirkt, ist ziemlich gut erforscht. Ich glaube, hier kann uns aber Herr Vollmer mehr erzählen.
Ja, also Farben sind vielleicht diejenigen Teile der Symbolik, die am stärksten wirken, die also sofort wirken. Farbe sieht man und sofort hat man eine bestimmte Einstellung dazu. Also um mal ganz einfach zu sagen, es hat mal so ein Boxer, mir ist jetzt entfallen, wie der heißt, gegeben, der hat sich vor einem Kampf in einem monochrom roten Raum begeben, um richtig Aggressionen zu bekommen. Also Farbe bewirkt sofort etwas Emotionales oder dass also sanftgrüne Räume, dass sie beruhigen und dass bei blauer Farbe der Blutdruck sinkt und solche Sachen. Also Farben wirken sehr direkt auf unser emotionales System.
Also heißt das, dass Farbe uns maßgeblich eigentlich immer beeinflusst, oder? Und das quasi die ganze Zeit.
Ja, genau. Und im Traum kann man Farbe in alle Richtungen deuten. Zum Beispiel kann Weiß zum einen sehr positiv sein und für Reinheit, Ehrlichkeit oder einen innerlichen Neuanfang stehen. Oder man kann zu viel Weiß auch als Leere oder Distanziertheit interpretieren und es kann dann für Einsamkeit stehen, quasi. Also
das ist
relativ
spannend.
Widersprüchlich, genau.
Hm.
Ja.
Voll krass. Ist auf jeden Fall super interessant, finde ich. Und ich habe auch darüber nie wirklich nachgedacht. Werde ich auf jeden Fall bei meinen nächsten Träumen mehr darauf achten. Worauf du aber mal achten kannst, ist, in welchen Traumtypen du träumst. Denn man kann Träume ja in verschiedene Kategorien unterteilen. Gängige Traumtypen sind zum Beispiel Albträume, wiederkehrende Träume und luzide Träume. Wir fangen mal an mit den unangenehmsten, den Albträumen. Und Herr Schredl würde Albträume so beschreiben.
Albträume werden definiert als stark negativ getönte Träume, meistens Angst, gibt aber auch Wut, Ekel, Trauer als stark negative Gefühle, die manchmal so stark oder meistens sogar so stark sind, dass man davon aufwacht.
Ich glaube, die meisten von uns wurden besonders während der Kindheit öfter von Albträumen heimgesucht. Aber es gibt Menschen, die dazu veranlagt sind, öfter schlecht zu träumen. Das nennt man dann Thin Boundaries, hat mir Herr Schredl erklärt. Im Deutschen sagen wir so was wie dünnhäutig sein. Und dazu zählen eher kreative und eher sensible Menschen. Lukas, wie ist das bei dir? Hast du oft Albträume?
Ja, also inzwischen nicht mehr. Als ich jünger war, ziemlich oft. Aber ich habe jetzt noch nie so Gedanken gemacht, woher das vielleicht kommt. Ja, muss man sich vielleicht mal mehr damit auseinandersetzen. Wie ist das bei dir?
Ja, ist voll wichtig. Man kann daraus voll viel lernen. Ich habe tatsächlich, glaube ich, immer mal wieder Albträume. Ich würde sagen, vielleicht so einmal im halben Jahr. Sind dann ziemlich krass, aber zum Glück nicht so oft. Ja, wie sieht es bei dir mit wiederkehrenden Träumen aus? Hast du da schon mal was geträumt, was du öfter träumst?
Ja, ich habe schon so ein bisschen Symbolik. Oder ich hatte schon ein paar Mal, als ich jünger war, so das typische Klischee von ausfallende Zähne oder sowas geträumt.
Crazy.
Aber ist auch schon ein bisschen länger wieder her. Aber gibt es denn einen Auslöser oder einen bestimmten Grund dafür, dass wir etwas vielleicht öfters träumen?
Ja, da hast du voll was Wichtiges angesprochen. Ich habe mich auch gefragt und Herr Müller hat mir dazu was ganz Cooles erklären können.
Also das wiederkehrende Träume gibt es. Da ist also die Botschaft, hör mich an und befasse dich mit dem Traum, stärker. Also wiederkehrende Träume haben, würde ich mal sagen, eine besondere Wichtigkeit, eine besondere Bedeutung. Und die hören auch auf, wenn sie verstanden sind.
Ja, jetzt wo du die Erklärung kennst, würdest du sagen, dass du dir dein wiederkehrender Traum etwas sagen wollte?
Ich glaube, ich musste vielleicht in Zukunft öfters drauf achten. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich glaube ich schon zum Beispiel Träume oder halt Sachen in Träumen, die ich zum Beispiel immer vor Klausuren oder in besonderen Stresszuständen oder wenn ich vor irgendwas vielleicht, keine Ahnung, Angst oder sowas hatte, geträumt. Ja, ich glaube, in Zukunft achte ich mal drauf. Da habe ich jetzt in der Vergangenheit das einfach immer als Traum abgetan.
Ja, voll.
Ja.
Ich glaube es auch wirklich, wenn man sich damit beschäftigt, kann man voll viel über sich selber lernen. Deswegen, ich glaube, das lohnt sich voll, da so ein bisschen mal reinzuschauen, was einem eigentlich die Träume sagen möchten. Ja, beim wiederkehrenden Traum ist es also, dass der Traum dir was sagen möchte. Anders ist es beim luziden Traum. Da sagst du ja quasi dem Traum was. Und zwar, was als nächstes passieren wird.
Okay, schön zusammengefasst. Ja, also soweit ich weiß, sind luzide Träume ja Träume, in denen man weiß, dass man träumt. Und in dem Wissen kann man dann den Traum beeinflussen, wie man möchte und quasi, sag mal, alles machen, was einem Spaß macht quasi.
Ja, genau. Was würdest du machen?
Boah, das kann ich gerade so nicht beantworten. Also ganz viele wilde Sachen, durch die Luft fliegen.
Das wäre schon cool.
Ja.
Ja, nee, du hast auch richtig gesagt. Du kannst ja das aktive Geschehen beeinflussen und dann, wie gesagt, sowas machen wie fliegen oder unter Wasser atmen. Ja, und das zu schaffen ist allerdings nicht so leicht. Ich habe jetzt mal eine Schätzfrage. Und zwar, was denkst du, wie viel Prozent aller Deutschen haben einmal in ihrem Leben schon mal luzide geträumt?
Okay, das ist gar nicht so einfach. Wie viel Prozent der Deutschen? Ich sag, das ist nicht so viel. Ich hab's noch nie gehört. Ich sag, 4%.
Nee, es sind tatsächlich über 50%.
Es sind über 50%? Ja. Alles Lügner.
Nee, es ist tatsächlich so. Also
okay.
Es ist, wie gesagt, nicht so einfach, aber es gibt bestimmte Techniken, wie man die Häufigkeit von Klarträumen erhöhen kann. Und natürlich braucht das alles Zeit und Ausdauer und hängt auch von der Persönlichkeit ab. Aber ich habe mal Herrn Schredl gefragt, ob es da irgendwie eine Methode gibt, die besonders irgendwie gut klappen soll. Und er hat mir jetzt eine mal genauer erklärt.
Die einfachste Technik, die empfohlen wird, sind die Realitätschecks. Da fragt man sich 5 bis 10 Mal am Tag, träume ich oder bin ich wach? Guckt kurz rum, ob das, was man sieht, den physikalischen Gesetzen der Wachrealität entspricht. Dann kommt man zum Schluss, wenn man wach ist, dass man wach ist. Diese Technik dient nämlich dazu, dass man das so oft macht, dass man auch anfängt, sich die Frage im Traum zu stellen. Und wenn man dann im Traum ist und denkt, träume ich oder bin ich wach und sieht dann plötzlich irgendwas Komisches passieren, dann weiß man, aha, jetzt träume ich gerade.
Okay, crazy. Denkst du, das funktioniert wirklich?
Das habe ich mich aufgefragt und deswegen habe ich extra für diesen Podcast hier ein kleines Selbstexperiment durchgeführt. Und zwar habe ich mich dafür jeden Tag mehrmals kurz gefragt, ob das, was ich hier gerade erlebe, wirklich real ist und echt ist oder ob ich träume. Und tatsächlich ist es gar nicht so einfach, immer daran zu denken.
Und das Ergebnis, hat's geklappt?
Ja, so halb. Also ich mache das jetzt seit circa einem Monat, würde ich sagen. Immer so halb konsequent und hatte letzte Woche tatsächlich einen Mini-Erfolg. Und zwar ist jetzt nicht so spannend, aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen luzide geträumt. Ich habe in diesem Traum eine Wohnung von jemandem angeschaut, die ich im Vorhinein nicht kannte. Also eine fremde Wohnung. Und irgendwann im Traum ist mir dann bewusst geworden, dass ich träume. Und ich wünsche jetzt, ich könnte erzählen, dass ich dann geflogen bin, aber nee, ich habe was total Unspektakuläres beeinflusst. Ich habe dann mir vorgestellt, wie der nächste Raum aussehen wird. Und als ich dann rein bin, sah der Raum tatsächlich genauso aus. Wie gesagt, ist nicht so spannend, aber ich habe trotzdem meinen Traum beeinflussen können, was ich irgendwie voll krass finde. Vielleicht, ich meine, wenn ich das vielleicht noch jetzt länger mache, die nächsten Monate weiter mit dem Realitätschecks, könnte das vielleicht schon was werden, oder?
Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen wieder.
Dankeschön, das war ein großes Ziel. Hast du denn schon mal luzide geträumt?
Also nicht so, wie wir es jetzt hier besprochen haben. Ich hatte vielleicht den Klassiker, dass man kurz vorm Aufwachen, wenn man nur im Halbschlaf war, verstanden hat, dass man träumt, aber ich konnte es jetzt nicht beeinflussen oder so.
Ja.
Ja.
Das hat ja auch, braucht eben ein bisschen Übung. Und es gibt auch super viele andere Techniken. Wenn wir jetzt auf die eingehen würden, dann würden wir jetzt hier ewig sitzen, deswegen lasse ich es mal bei der einfachsten Technik, aber könnt ihr auch mal oder du auch mal ausprobieren.
Vielleicht mache ich das auch, aber bei mir ist halt auch meistens das Problem, dass ich mich gar nicht mehr an meine Träume richtig erinnern kann. Ja, deshalb kann ich dir jetzt auch nicht sagen, in welchen Traumtypen ich vielleicht am meisten träume.
Check ich. Ich kenne das so gut. Hast du dich eigentlich auch schon mal gefragt, warum wir uns nicht an unsere Träume erinnern können? Weil es ärgert mich immer voll.
Also ich weiß, dass es was damit zu tun hat, in welcher Schlafphase man träumt. Also wenn du im REM-Schlaf quasi träumst, sind die Träume ja meist lebhafter und du kannst dich genauer daran erinnern.
Ja, genau. Nicht schlecht, Lukas. Also tatsächlich ist es so, dass die Verschaltung des Gehirns im Schlaf anders ist wie im Wachzustand. Und beim Aufwachen muss das Gehirn erstmal wieder vom Schlafzustand zu Wachzustand umschalten. Und das braucht halt einige Minuten. Und währenddessen geht die Erinnerung an den Traum dann verloren. Je weiter weg man also vom Aufwachen ist, desto schwieriger wird es dann, sich an den Traum zu erinnern.
Ja, eigentlich voll schade. Ich würde mich schon gerne öfters mal an das erinnern, was man vielleicht geträumt hat.
Same. Hab ich mir auch immer gedacht. Aber Herr Schredl hat da voll einen schönen Gedanken, finde ich.
Also aus meiner Sicht hat die Natur das so eingerichtet. Wenn Sie sich vorstellen würden, dass Sie sich an alle Träume genauso gut erinnern könnten wie an Ihr Wacherleben, dann kann man sich relativ schnell ausmalen, dass es ein riesen Chaos im Kopf gibt. Ja, weil Sie dann immer wissen, habe ich geträumt, die Steuererklärung zu machen oder habe ich sie tatsächlich gemacht?
Ja, okay, stimmt, wenn man es so sieht.
Ich finde auch. Ich glaube, mit der Sichtweise kann ich irgendwie ein bisschen besser leben. Aber finde es trotzdem richtig schade, weil ich träume manchmal wirklich so absurde Sachen und würde dann gerne am nächsten Tag so vielen Leuten erzählen und vergesse es dann irgendwie immer wieder. Ich habe auch mal angefangen, ein Traumtagebuch zu schreiben. Wäre ehrlich cool, es mal wieder irgendwie weiterzuführen. Hast du das mal gemacht?
Nee, gemacht nicht, aber ich habe mich tatsächlich über das Thema auch mit dem Herrn Vollmer unterhalten.
Es ist der große Vorteil, seine Träume aufzuschreiben, weil man dann sehen kann, einmal, was einen bewegt. Man kann auch mal das aus einer anderen Perspektive sehen. Man kann ja sagen, der Traum ist so was wie der kostenlose Therapeut, der uns jede Nacht heimsucht, indem er uns aus anderer Perspektive die Bewegungen unseres Innenlebens, wie wir eben gesagt haben, widerspiegelt. Und man kann sehen, wie sich das entwickelt. Und auf der anderen Seite kann der Traum uns auch auf neue Perspektiven, die wir vorher nicht gesehen haben, in unserem Leben bringen. Also der Traum hat auch die Eigenschaft, das ins Bild zu setzen, was wir nicht sehen wollen.
Scheint also niemandem zu schaden, sich mal etwas mehr mit sich selbst auseinanderzusetzen.
Ja, das sowieso. Und Träume haben ja auch etwas Kreatives und Abstraktes, finde ich. Also safe verstehen wir das meiste im Nachhinein gar nicht mehr und Träume haben uns eigentlich mega viele Antworten und Lösungen auf die Dinge geben können, aber wir verstehen es halt nicht.
Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass man in einer normalen Nacht, in der man etwa 8 Stunden schläft, mehrfach träumt. Was schätzt du denn, wie oft man träumt?
Boah, also ich erinnere mich halt immer nur an einen Traum, deswegen, ich würde sagen, manchmal vielleicht so 2-3 Träume, wenn man zwischendrin aufwacht.
Ja, tatsächlich, in einer normalen Nacht mit genug Schlaf träumt man ungefähr 5-mal.
No way!
Ja.
Das ist echt viel.
Ja, ohne Recherche hätte ich das auch nicht gedacht.
Das ist ja echt krass. Wie gesagt, ich erinnere mich echt maximal an 1-2 pro Nacht, wenn überhaupt.
Ja, bei mir ist das jetzt nicht anders. Was ich aber auch sehr spannend finde, ist, dass der mentale Zustand, den man vorm Einschlafen hat, das Träumen beeinflusst. Also, wenn wir zum Beispiel wütend sind vorm Einschlafen, dann drückt sich das Wütendsein auf irgendeine Weise im Traum aus.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das kennen eigentlich alle von uns, dass man von bestimmten Personen vor allem auch vielleicht träumt, auf die man sauer ist oder an die man gerade gedacht hat. Oder wenn man ein Problem im Leben hat, das einem vom Einschlafen beschäftigt, dass man das dann in die Träume quasi mitnimmt. Ja, und dass dann die bestimmten Personen auch im Traum vorkommen und sich das Problem in irgendeiner Art auch dann durch den Traum ausdrückt.
Ja, das passiert mir auch immer mal wieder, aber gerade wenn es um das Problemlösen geht, gibt es einige WissenschaftlerInnen, die sich über viele Tage oder auch Wochen halt mit irgendeinem Thema so intensiv beschäftigt haben, dass sich ihre Träume auf das zu lösende Problem bezogen haben. Aber auch davon kann uns, glaube ich, der Herr Vollmer mehr erzählen.
In der Richtung gibt es viele, so zum Beispiel auch von Einstein gibt es natürlich den berühmte Traum von der Schlittenfahrt, der ihn dazu gebracht hat, auf die allgemeine Relativitätstheorie zu kommen. Ja, er fuhr mit dem Schlitten und dann sah er die Sterne. Und da ist die Frage, wie kann man, wenn sich alles bewegt, dann zu einem festen Punkt kommen? Das ist ja letztendlich das Problem war, was die Relativitätstheorie gelöst hat, was er vor der Relativitätstheorie gelöst hat, dass eigentlich die einzige Konstante die Lichtgeschwindigkeit ist.
Okay, krass. Also hat ihm quasi der Traum wirklich bildhaft wiedergegeben, was ihm gerade bewegt. Das heißt ja wirklich, dass das Wachleben denn die Traumwelt extrem beeinflusst.
Ja, ganz genau. Also man kann unseren Körper, den Geist und die Seele als Gefühlsfeld beschreiben und die Träume bilden Bewegungen unserer Gefühlswelt bildhaft ab. In dem Zusammenhang hat Herr Vollmer den Traum als einen Zugang zu unserem kreativen Potenzial beschrieben. Einen Zugang, den man halt sonst eigentlich nicht so einfach bekommen würde. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Vorstellung.
Ja, voll, finde ich auch. Ist auch irgendwie voll der schöne Schlussgedanke, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und so viel Spaß uns das hier auch macht, können wir leider nicht ewig weitermachen. Wir wollen uns auf jeden Fall nochmal für die Unterstützung bei Franziska Sprinzel bedanken.
Ja, vielen Dank, Franzi. Ja, und damit verabschieden wir uns auch schon. Uns hat es super viel Spaß gemacht, die ganze Recherche und das auch mit euch zu teilen. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr was lernen konntet.
War auf jeden Fall ein spannendes Thema.
Ja, mega. Dann bis bald.
Ciao.
Tschüss.
M94.5 to go.
M94.5 to go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.